Der evangelische Kirchentag, der vor kurzem war, der hatte sich ein interessantes Thema gewählt, nämlich jetzt ist die Zeit. Das Interessante an diesem Thema jetzt ist die Zeit ist ja, das hätte genauso gut in jeder beliebigen christlichen Gemeinde, bei charismatischen Konferenzen, bei evangelistischen Großveranstaltungen kommen können, aber genauso auch bei Parteitagen, in Fußballstadien, bei Werbeveranstaltungen. Jetzt ist die Zeit. Das ist ein Satz, der trifft an ganz vielen Stellen. Man kann das mit sehr vielen Inhalten füllen. Wenn man diesen Satz aus dem Kontext rausnimmt, in dem Jesus das gesagt hat, dann könnte man damit die Dringlichkeit von fast allem begründen. Jetzt ist die Zeit. Das ist ein Satz, der erklingt bei Erweckungsveranstaltungen. Der erklingt, wenn ein Aufruf erschallt, sich Gott zuzuwenden, sein Leben ihm zu geben. Das ist ein Satz, der kommt in Lobpreisliedern vor. Now is the time. Das ist ein Titel, der bei christlichen Konferenzen erklingt. Es ist ein Satz, der erklingt bei allen möglichen Themen, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden müssen. Jetzt ist die Zeit, gegen Diskriminierung einzutreten, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus und vieles mehr. Es ist ein Satz, der erklingt, wenn es heißt, wir brauchen Zeichen und Wunder unter uns, dass Gott unter uns wirkt. Es ist aber auch ein Satz, der könnte erklingen, wenn es darum geht, dass eine Fußballmannschaft endlich aufsteigen muss. Jetzt ist es aber mal Zeit dafür. Dieser Satz, der könnte passen, wenn es darum geht, jetzt ist die Zeit, Dinge einzukaufen, bevor sie teurer werden. Oder Produktionsziele müssen erreicht werden, Wettbewerbe gewonnen werden und was auch immer. Now is the time, jetzt ist die Zeit. Dieser Satz, der ist aus dem Markus-Evangelium. Jesus hat ihn gesagt, zumindest wenn man der Hoffnung für alle folgt. Jetzt ist die Zeit, da geht es um diesen Jetzt-Moment. Was ist jetzt gerade ganz, ganz dringend? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt angesagt und wichtig? Was kann nur jetzt stattfinden und morgen nicht mehr? Das ist ja so eine Dringlichkeit, so eine Brisanz, die da drin steckt. Was sind die Dinge, die jetzt sein müssen, weil es morgen nicht mehr geht? Was ging vielleicht gestern noch nicht, sondern nur jetzt und jetzt aber schnell, damit wir das auf die Reihe kriegen? Es ist ein gewisser Stress auch mit drin in dieser Formulierung. Eine gewisse Dringlichkeit, die den jetzigen Zeitpunkt so in den Blick nimmt. Und diese Dringlichkeit und dieser Stress, der ist ja auch manchmal drin, auch in unserem Glauben. In dem, was vielleicht auch von Predigten kommt, was bei Aufrufen erklingt, wo man merkt, jetzt ist wirklich die Zeit, ich darf den Moment nicht verpassen. Die Formulierung, die Jesus aber gewählt hat, hat eigentlich noch mal ein bisschen eine andere Atmosphäre in sich. Das ist, wie gesagt, hier die Variante, wie die Hoffnung für alle das übersetzt. Aber das, was Jesus eigentlich sagt, ist, die Zeit ist erfüllt. Das ist das, was er sagt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, der Akzent, der hier drin steckt, ist nicht jetzt ganz schnell mit Druck, morgen geht's nicht mehr, sondern es ist wie ein Aufatmen, jetzt ist es endlich möglich. Jetzt ist was ermöglicht worden. Es ist plötzlich was möglich, was vorher noch nicht möglich war. Eine Tür ist aufgegangen. Endlich haben wir die Chance, durchzugehen. Von Gott her ist etwas geschehen. Es ist etwas zur Reife gekommen. Eine Zeitspanne ist erfüllt, Prozesse sind zum Abschluss gekommen und endlich ist da was möglich, weiterzugehen. Es kommt etwas vom Himmel her und nicht von der Erde und nicht aus uns heraus, sondern Gott gibt etwas, was mit einem Mal für uns zur Verfügung steht. Es gibt bestimmte Zeitpunkte, in denen von Gott her etwas geschieht, wo etwas möglich wird in unserem Leben, was vorher irgendwie nicht gelingen wollte. Es gibt Prozesse, wo etwas zur Reife kommt, wo Zeit erfüllt ist. Also dieser Begriff hier, die Formulierung, die Zeit ist erfüllt, das meint ja, dass etwas zur Reife kommt, dass etwas ausgetragen ist, dass etwas ausgebrütet ist, könnte man sagen, dass was vorbereitet ist, dass was zur Vollendung gekommen ist. Ein Prozess, der zum Abschluss gekommen ist. Dahinter steckt kein verzweifelter Aktionismus unsererseits, dass wir sagen, wir müssen jetzt endlich das zustande bringen und hervorpressen, sondern es ist ein Beobachten dessen, was Gott ermöglicht, was mit einem Mal geht, wo sich eine Chance bietet, die wir ergreifen können. Die Zeit ist reif, sagen wir, in unserer deutschen Sprache. Das ist also interessant. Ja, wir haben richtig die Formulierung, dass die Zeit für etwas reif ist oder noch nicht reif ist. Das heißt, dass etwas zur Reife kommt, es braucht Zeit. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Reife und Zeit, dass Zeiträume erstmal vergehen müssen, bis etwas zur Reife kommt, bis etwas aufblüht. Wir kennen das aus der Landwirtschaft zur Genüge. Man muss Zeit haben. Wenn man Früchte ernten will, muss man Zeit einplanen. Reife und Zeit hängen untrennbar miteinander zusammen. Und das übliche Bild, was die Bibel für diese Formulierung hat, dass etwas zur Reife kommt, dass eine Zeitspanne erfüllt ist, das, was in der Bibel damit manchmal gemeint ist und was es sehr gut illustriert, ist im Grunde die Geburt, die nach einer abgeschlossenen Schwangerschaft kommt. Mir wurde schon mal gesagt, ich würde immer wieder über Schwangerschaften predigen. Das liegt einfach nur daran, weil das in der Bibel immer wieder ein Bild ist, was für bestimmte geistliche Zusammenhänge gewählt wird. Es ist wie, als ob man ein Kind austrägt, was wächst, was immer größer wird, was auch Mühe mit sich bringt und dann auch Schmerzen. Und irgendwann wird es geboren. Die Zeit ist erfüllt. Und das ist ein Bild, was natürlich aus dem natürlichen Leben genommen ist, was aber sehr gut illustriert, wie viele geistliche Dinge geschehen in unserem Leben und auf dieser Welt. Wie Gott handelt. Er lässt Dinge reifen, bis die Zeit erfüllt ist und dann geschieht etwas. Wir haben also diese Formulierung vielfach in der Bibel. Zum einen bei Geburten, ja, also Johannes der Täufer zum Beispiel, wurde angekündigt, dass zu seiner Zeit sich das Wort Gottes erfüllen wird und dann wird er geboren. Oder dann, als er geboren wurde, heißt es für Elisabeth, aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Also der Zeitraum der Vorbereitung war abgeschlossen und dann geschah es. Oder bei Jesus, es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, also die Tage der Schwangerschaft bei Maria, dass sie gebären sollte. Wir haben aber eben auch Zeiträume, andere Zeiträume, die gemeint sind in der Bibel, dass eine Zeit erfüllt ist, so im ganz praktischen, natürlichen Sinne, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, als er rankam, als Pfingsten da war, waren sie alle an einem Ort beisammen und dann ist der Geist Gottes über sie gekommen. Oder eben auch geistliche Zeiträume, geistliche Prozesse, wie in diesem Text, den ich vorhin schon genannt habe, der in Markus 1, Vers 15 steht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, sagt Jesus. Also eine Zeit ist zur Reife gekommen, sodass das Reich Gottes jetzt hereinbricht, hat Jesus damals gesagt und meint natürlich seine eigene Anwesenheit, seine Gegenwart. Wir kennen noch diesen Text so schön nach der alten Luther-Übersetzung, als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn. Als also ein Moment gekommen war, auf den Gott hingefiebert hat, könnte man sagen, dann war es plötzlich soweit. Und dann sandte er seinen Sohn, ja, also wörtlich, als die Fülle der Zeit kam, also als das Maß voll geworden war, sozusagen, die Zeit war reif, und dann ist Jesus auf die Erde gekommen. Gerade im Zusammenhang mit Jesus kommt es vielfach vor, dass die Vollendung der Zeitalter gekommen ist, als er dann auf die Erde gekommen ist im Hebräerbrief oder vieles andere mehr. Wir haben das in Bezug auf das Ende der Zeiten. Jesus predigt in Matthäus 24 zum Beispiel oder Lukas 21 über das Ende der Zeiten und da geht es auch darum, dass etwas zur Vollendung kommt, dass Prozesse zum Abschluss kommen. Das wird übrigens auch verglichen wie mit einer Schwangerschaft. Jesus sagt, das ist nur der Anfang der Wehen. Bestimmte Erscheinungen, bestimmte Geschehnisse, die er erwähnt, auch Schwierigkeiten, die über diese Erde kommen, sagt er, das ist wie der Beginn der Wehen bei einer Geburt, bis dann die Zeit erfüllt ist. Und dann kommt das Kind raus sozusagen, dann kommt das Reich Gottes. Dann erfüllen sich die Verheißungen, die er gegeben hat. Er sagt selbst auch beim Abendmahl mit seinen Jüngern, sagt er, ich werde von jetzt an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Also bis die Dinge wirklich zur Vollendung kommen und dann ist das Reich Gottes in vollkommener Pracht unter uns. Jesus sagt vor seiner Gefangennahme, er sagt, denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Also auch im Leben von Jesus mussten Dinge zustande kommen, Prozesse abgeschlossen werden, da muss etwas zur Erfüllung kommen, zur Vollendung kommen. Und noch ein Beispiel, als Jesus mit seinen Jüngern sprach, bevor das Laubhüttenfest kam in Jerusalem, da sagt er zu seinen Jüngern, geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Also Jesus wusste, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für mich, jetzt mit den Jüngern nach Jerusalem zu gehen, zum Laubhüttenfest. Es muss erst noch etwas erfüllt werden, also zur Vollendung kommen, es muss etwas reifen. Es gibt Zeiten, in denen von Gott her etwas geschieht, was sonst nicht geschieht. Es geschieht nicht immer alles zu jeder Zeit. Es ist nicht in unserer Verfügungsgewalt, alle Dinge hervorzubringen, die Gott tun möchte und die bei Gott zu finden sind. Sondern bestimmte Dinge geschehen zu bestimmten Zeiten. Und für bestimmte Dinge, die Gott geben möchte, muss die Zeit reif sein. Da muss etwas vorbereitet sein, da muss etwas wachsen. Wir hadern ja vielleicht manchmal damit, dass uns nicht immer alles zur Verfügung steht, was bei Gott zu finden ist. Wir haben das beim Thema Heilung, ne? Wir haben also vorhin ein Zeugnis gehört von der Heilung, körperlicher Heilung. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass es permanent in unserer Verfügungsgewalt ist. Zu sagen, jetzt kommt das hier und jetzt kommt es da. Aber jeder erlebt auch Phasen der Trockenheit, auch der Verborgenheit Gottes, wo wir nicht einfach auf Befehl Gott herbeibeten und herbeiwünschen können, in der Weise, wie wir es in dem Moment für richtig halten, sondern wir sind konfrontiert damit, dass wir zum einen erleben, dass Gott wunderbare Dinge tut und dass er seine Pläne vollzieht, dass seine Verheißungen eintreten und aber auch, dass wir es in bestimmten Momenten nicht erleben und dass es nicht in unserer Verfügungsgewalt ist. Und diese Momente, wo Gott handelt, in dieser überraschenden Weise, wo solche Gnadenmomente in unser Leben kommen, da gibt es in der Bibel eigentlich einen guten Begriff dafür und das ist das Wort Kairos. Wir können es mal einblenden. Hier vorne ein griechisches Wort. Das ist ein Begriff, der beschreibt Momente, Zeitpunkte. Ja, es gibt noch ein anderes Wort, Chronos. Das sind so die allgemeinen Zeitabläufe, die Zeiträume, die wir so in unserem Leben vorfinden. Aber Kairos meint im Grunde ganz besondere Zeitpunkte, günstige Momente, spezielle Gelegenheiten, wo Besonderes geschieht. Es gibt so in der Theologie so das Themenfeld der Kairologie in Bezug auf Gott. Ja, wie ist es mit Gottes Handeln auf dieser Erde und in unserem Leben? Wenn er kommt, wenn er eingreift, wenn er spricht, die Zeitpunkte, wo er sich uns offenbart. Die alten Griechen, die haben sich Kairos als Gott vorgestellt. Da war dieser günstige Zeitpunkt personifiziert als Gott. Und wenn man so alte Abbildungen sieht, irgendwelche Kunstwerke, da wird der sehr besonders, sehr speziell dargestellt, dieser Gott. Man würde vielleicht sagen, fast ein bisschen punkig. Der hat vorne so eine sehr üppige Haarpracht und hinten aber eine Glatze. Und es bedeutet, wenn der kommt, daher kommt der Satz übrigens, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wenn der Gott Kairos kommt, dann muss man ihn ergreifen, denn wenn er einmal vorübergezogen ist, kriegst du ihn von hinten nicht mehr zu greifen. Da ist dann die Glatze. Man muss die Gelegenheit beim Schopfe packen und der hatte an den Füßen hatte er Flügel, weil genauso schnell wie er kommt, ist er auch wieder weg. Und da steckt ja ein ganzes Stück Wahrheit drin, denn in der Bibel, im biblischen Denken, tragen solche Kairos-Momente, solche besonderen Gelegenheiten immer was Göttliches in sich. Dass Gott handelt, dass Gott kommt. Dass man die Momente, die er gibt, beim Schopfe packen muss, Das fordert von uns eine Reaktion, wenn Gott in unser Leben tritt, wenn Gott sich uns zeigt und sich offenbart, zu uns spricht. Da geht es darum, dass wir darauf reagieren, dass wir die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wir müssen es entweder annehmen oder ablehnen. Beides hat Konsequenzen. Und das sind solche Kairos-Momente, wo Gott handelt. Es geht im Grunde um von Gott gegebene Zeitpunkte, von Gott gegebene Gnadenmomente, in dem etwas ermöglicht wird, was normalerweise nicht in unserer Verfügungsgewalt ist. Was er schenkt, Momente seines Gnadenhandelns, in dem sich uns eine Gelegenheit bietet, etwas Bestimmtes zu tun, einen bestimmten Auftrag zu erfüllen, in einer bestimmten Weise seinen Segen zu empfangen. Das sind Momente, wo etwas von der zukünftigen Welt in unser Leben hineinstrahlt, aufleuchtet. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo uns Gottes Herrlichkeit nicht in jedem Moment einfach zur Verfügung steht. Aber es gibt diese Momente, wo die zukünftige Welt aufleuchtet in unserem Leben. Solche Kairos-Momente, wo uns etwas geschenkt wird an Gottes Erkenntnis, wo man mit einmal ihn in einer Weise erfassen kann, wie es einem bisher nicht möglich war, oder Gottes Erfahrungen, wo wir ihn in einer besonderen Weise erleben, oder wo Glaube in uns in neuer Weise geweckt wird, wo ein Moment seines Heils, seiner Gnade in unser Leben kommt. Das Geheimnis dahinter, warum wir ja, die Dinge manchmal zur Verfügung haben, die Gott gibt und manchmal nicht, das werde ich heute hier nicht komplett klären können, leider. Das wäre definitiv zu viel erwartet, mit Gott zu gehen und von ihm etwas zu empfangen im Leben, das bleibt ein Geheimnis, das bleibt ein Suchen. Es bleibt ein Empfangen letztlich. Aber so ein paar schlichte Gedanken dazu möchte ich mit euch nochmal teilen. Hinter diesen Kairos-Momenten, wenn Gott kommt, wenn er sich uns offenbart, da steckt im Grunde einfach erstmal eine Tatsache, die uns durch die ganze Bibel und in unserem ganzen Leben hindurch begegnet, nämlich, dass diese Welt und auch unser ganzes Leben prinzipiell erstmal unvollendet ist. Wir müssen damit klarkommen, dass wir nicht im Himmel leben gerade, sondern wir leben in dieser Welt. Unser Herz ist ihm zugeneigt. Und er hat die Ewigkeit in unser Herz gesät, lesen wir mal im Alten Testament. Das heißt, es gibt eine Sehnsucht in uns nach der Vollendung aller Dinge. Und das ist natürlich das, was wir uns wünschen, auch für hier und jetzt. Aber wir leben gerade nicht im Himmel. Es ist eine unvollendete Welt, in der wir leben. Das Reich Gottes ist unter uns, es leuchtet auf, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist nicht in unserer Hand. Die Welt ist wie in Geburtswehen, sagt Jesus. Das kommende Reich Gottes bahnt sich mit immensen Geburtsschmerzen unter uns an. Sein Reich wird kommen. Das ist das, was wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das bedeutet, sein Reich ist noch nicht in vollkommener Fülle gerade da unter uns. Sonst würden wir nicht so beten. Sonst hätte Jesus uns nicht gelehrt, darum zu beten, dass sein Reich mehr kommt. Dass sein Wille noch mehr geschieht unter uns. Immer wieder leuchten Zeichen der zukünftigen Welt auf, in unserem Leben, auf dieser Welt, unter uns Christen. Da geschehen Wunder, da geschehen Gotteserfahrungen, aber es sind sozusagen wie Vorschauereignisse der zukünftigen Welt. Da sickert was von der zukünftigen Welt in unser Leben hinein. Da kommt sein Reich wie im Himmel, so auf Erden. Immer wieder sind es solche Gnadenmomente, Gnadenereignisse, die wir erfassen können. Und das wird eben ganz gut beschrieben mit diesem Wort Kairos, solche besonderen Zeiten, Gnadenchancen, Gnadenzeiten, könnte man sagen. Ein Moment oder viele Momente, die uns zu etwas Gutem befähigen, was sonst außerhalb unserer Reichweite liegt, wo uns etwas geschenkt wird. Ein Kairos-Moment, so ein Zeitpunkt, der kann so groß sein wie, man könnte sagen, wie so ein epochales Zeichen der Zeit. Ganze Phasen der Menschheitsgeschichte können so ein Kairos-Moment sein, wo Gott eine Tür öffnet, wo ganze Gesellschaften oder wo der ganze Leib Jesu oder wo viele Menschen auf einmal eine geöffnete Tür haben, wo man was von Gott erkennen kann und durchgehen kann. Aber solche Kairos-Momente, die können auch so klein sein, dass man ganz viele davon an einem einzigen Tag erlebt. Es ist wie ein Gnadenstrom, der in Wellen durch unser Leben fließt. Gott ist da und er zeigt sich immer wieder, in großer und in kleiner Weise. Immer wieder haben wir die Möglichkeit, etwas zu empfangen von seinem Reich. Und unsere Aufgabe ist es, darauf zu reagieren, es anzunehmen und möglichst nicht abzulehnen. Aber es muss uns gegeben werden, wir können es uns nicht selbst nehmen. Wir können nur empfangend darauf reagieren, auf das, was Gott uns zeigt, was er uns sagt, wie er an uns handelt. Und vor und nach solchen Kairoi, wäre griechische Plural, nach solchen Kairos-Momenten, solchen Gnadenmomenten Gottes, da ist es auch normal, dass auch Phasen der scheinbaren Verborgenheit Gottes da sind. Jüngerschaft, dass wir Jesus nachfolgen, sieht so aus, dass wir damit klarkommen müssen. Dass wir mit einem offenen Blick, mit einem offenen Herzen immer auf der Suche danach sind, wo will sich Gott mir zeigen in meinem Leben? Und darauf dann zu reagieren. Das hat weniger was damit zu tun, dass ich versuche, mit Gewalt Gott zu etwas zu zwingen, etwas herauszupressen aus meinem Glaubensleben. Das funktioniert in der Natur genauso wenig wie im geistlichen Leben. Ein Baum kann nicht mit Kraft rauspressen, was ihm gerade einfällt, sondern das, was durch ihn fließt, das wird etwas hervorbringen. Das wird Frucht hervorbringen. Und wir sind herausgefordert, in unserem Leben mit Gott mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu fragen, Gott, wo willst du dich mir gerade zeigen? Was ist, und dann darauf eine Antwort zu finden. Menschen, die das gut verstehen können, sind Künstler zum Beispiel. Die reden ja auch von Inspiration, also Inspiration, Spiritus, dass der Geist in uns kommt sozusagen. Und wenn er da ist, dann kann man plötzlich was erfassen, was in Form bringen, was in Worte fassen, was herstellen. Wenn das nicht da ist, dann fließt auch nichts. Ja, das kann also jeder Künstler verstehen. Es gibt Momente der Inspiration und da kommt was zustande plötzlich. Und es ist in unserem ganz normalen Leben mit Gott auch so, Inspiration, dass der Geist Gottes in uns kommt und dass uns etwas plötzlich gegeben wird, etwas geschenkt wird, wo wir merken, dass der Himmel über uns ein Stück weit offen ist, dass wir von Gott was Neues erkennen und erfassen können. Und darauf dann zu reagieren, dann daraufhin zu handeln und in dem zu leben, was uns gegeben wird, das ist letztlich geistliches Leben. Mit den Momenten zu leben, wo Gottes Reich hereinbricht, wo es hineinsickert, wo Gott aufleuchtet, in unserem Umfeld, in unserem eigenen Herzen, wo seine zukünftige Welt durchscheint, durch unseren Alltag, durch das, was unser ganzes Weltbild, unser Denken ausmacht, was unsere Erfahrungen ausmachen. Und in diesen Momenten ist es uns möglich, etwas vom Reich Gottes anzunehmen wie sonst nicht. In einer neuen Qualität, in einer neuen Tiefe Gott nahe zu kommen. Dadurch, durch solche Kairos-Momente ist es uns aber auch möglich, Gottes Reich in einer Weise abzulehnen wie sonst nicht. Also das hat zwei Seiten. Wenn Gott sich uns zeigt, in welcher Weise auch immer, wenn er uns solche Momente der Offenbarung gibt, wo wir wieder die Chance haben, was Neues von ihm zu erkennen oder tiefer etwas von ihm zu erfassen, dann entscheidet letztlich unsere Reaktion darauf, ob es uns zum Heil oder zum Gericht wird. Denn in dem Moment, wo wir es annehmen, wird es uns in eine größere Fülle, in einen größeren Segen hineinbringen. Aber wir haben immer auch die Möglichkeit, solche Offenbarungsmomente Gottes abzulehnen. Und das hat dann auch eine andere Qualität als sonst im Alltag. Wir haben in der Bibel viele Beispiele, auch in den persönlichen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, wo solche Kairos-Ereignisse geschehen sind. Ihr könnt euch da selbst das Neue Testament mal dazu durchlesen. Viele Einzelgespräche, die Jesus hatte, wenn ich an Zachäus denke, über den so ein Kairos-Moment hereingebrochen ist, als er dort auf dem Baum war. Und plötzlich spricht der Sohn Gottes ihn an. Und er ergreift die Gelegenheit beim Schopfe, er ergreift dieses Handeln Jesu an ihm und geht Schritte, handelt darauf hin, gibt sich ihm hin, legt seine Schuld offen und sagt, ich will das auch wieder gut machen. Und es kommt eine Lebenswende zustande. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, die mit einmal zur, kann man sagen, zur Erweckungspredigerin wird für den ganzen Ort dort in Samaria, wo plötzlich eine Wende in ihr Leben kommt, weil sie auf diese Begegnung mit Jesus reagiert, in einer bejahenden, annehmenden Weise. Und die Emmaus-Jünger, zu denen Jesus plötzlich spricht und sie merken, wie ihr Herz brennt. Und sie kehren sofort um und gehen wieder zurück nach Jerusalem und bezeugen es den anderen Jüngern. Wir haben aber auch den reichen Jüngling. Ja, das ist so eine alte Formulierung. Also ein junger Mensch, der so einen Kairos-Moment erlebt, wo Jesus zu ihm spricht und er lehnt es ab. Er ergreift sozusagen den Moment, die Gelegenheit nicht beim Schöpfer, sondern lässt es an sich vorüberziehen. Sicher auch mit traurigen Ergebnissen am Ende. Also ein verfehlter Kairos, könnte man sagen, ein Moment, wo Gott an uns handelt und wir ihn nicht ergreifen, ist letztlich eine Form des Selbstgerichtes, was sich so in unserem Leben dann vollzieht, wo uns auch was verloren gehen kann. Wir haben Paulus, der mit einmal angesprochen wird auf dem Weg nach Damaskus und die Gegenwart Jesu haut ihn förmlich vom Pferd. Und er nimmt es an, obwohl es eine totale Veränderung seines Lebens und seines Denkens bedeutet. Und er wird dadurch letztlich zu einem der größten Zeugen Jesu in der damaligen Zeit und bis heute durch das Neue Testament. Oder auch auf seinen Missionsreisen, wo er dann unterwegs ist durch die verschiedenen Länder, beschreibt er, in der Apostelgeschichte lesen wir das, wie er sagt, wir wollten eigentlich in diese Gegend reisen, aber der Geist Gottes widerstand uns. Und stattdessen sind sie in eine andere Gegend gegangen, wo sie gemerkt haben, hier ist eine offene Tür, hier zeigt Gott den Weg. Und sie reagieren darauf und das Evangelium geht um die Welt, kann man sagen. Es nimmt seinen Weg. Nicht immer in die Richtung, wo wir erst denken, aber in eine andere Richtung, weil Paulus reagiert auf dieses Handeln Gottes, auf diese Offenbarungsmomente. Genauso diese Momente der Erweckung, wo der Heilige Geist über Menschen kommt, sind immer solche Kairos-Momente, solche besonderen Gelegenheiten, wo Gott von der zukünftigen Welt was aufleuchten lässt auf dieser Erde. Damals Pfingsten, Apostelgeschichte 2, aber auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, immer wieder, wenn solche Momente von Gottes Handeln sind, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, das sind immer ganz, ganz zentrale Momente, wo es darum geht, etwas anzunehmen von ihm. Ihn nicht abzulehnen, sondern willkommen zu heißen, darauf zu reagieren, ein Ja dazu zu finden. Und so könnte man die Liste weit, weit fortsetzen. Damit verbunden sind aber auch ein paar Schwierigkeiten, die wir unter uns Christen miteinander haben. Denn wir können ja so ein Gnadenhandeln Gottes nicht aus uns heraus erzeugen. Auch wenn der Versuch manchmal da ist und die Versuchung manchmal groß ist, dass wir Heiliger Geist spielen wollen, dass wir was zustande bringen wollen, was herauspressen wollen, dass er bestimmte Dinge in unserem Sinne tut. Das ist was manchen Teilen der Christenheit vorgeworfen wird. Und der Vorwurf ist auch berechtigt, weil letztlich Jüngerschaft immer was damit zu tun hat, dass ich in einer tiefen Abhängigkeit zu Jesus lebe, dass ich ihm hinterherlaufe, dass ich ihn nicht links und rechts überhole. Also Nachfolge bedeutet, dass ich nachfolge nach ihm und nicht vor ihm. Dass ich nicht selber etwas tun will und einen Weg beschreite, den er gar nicht geht. Dass ich nicht versuche, links und rechts an ihm vorbeizuziehen, mich vorbeizudrängeln und ihn am Ende abhänge und aus den Augen verliere, sondern dass ich ihm auf der Spur bleibe, dass wenn er einen Schritt in eine Richtung geht, dass ich ihm folge. Das ist Nachfolge. Und das fordert uns manchmal heraus, weil wir ja viele, viele Ideen haben, wie er sich denn zeigen und handeln und offenbaren müsste und was er alles tun könnte. Und etwas anderes, eine andere Herausforderung ist damit noch verbunden, nämlich, wenn uns eine Gnade, ein Gnadenhandeln Gottes geschenkt ist, dass wir etwas Bestimmtes erleben mit ihm, dass uns etwas offenbart ist, dann ist die Versuchung immer groß, das von allen anderen so einzufordern, wie wir selbst es auch erlebt haben. Und zu sagen, sollen sich nicht so anstellen. Das Problem ist aber, wir können immer nur das leben, was uns geschenkt ist von ihm. Was uns von ihm offenbart wurde, können wir nur glauben und erkennen. Wir können manchmal auch so hart ins Gericht gehen mit Menschen, wo wir denken, das ist doch alles so einfach zu verstehen und das muss man doch checken, das muss man doch annehmen und ich habe es doch auch hingekriegt mit Gott. Ja, aber vieles kriegen wir nur hin und vieles konnten wir nur im Herzen erfassen, weil es uns in seiner Gnade geschenkt wurde. Weil wir solche Kairos-Momente hatten, auf die wir Gott sei Dank gut reagieren konnten. Und in dem Moment, wo ich aber mit einer Härte, Herzenshärte, von anderen etwas erwarte, was sie gar nicht leben und glauben und annehmen konnten bisher in ihrem Leben, dann geht es uns so, wie es den Pharisäern ging, was Jesus ihnen vorwirft, nämlich, dass sie Lasten auf andere legen, die sie selbst gar nicht tragen könnten, wenn Gottes Gnade nicht mit ihnen wäre. Es kann sein, dass wir in unseren Erwartungen aneinander und innerhalb der Gemeinde Jesu also Lasten aufeinander legen, wo wir die Gnade Gottes aus den Augen verlieren, wo wir so tun und so denken und so einfordern voneinander, als könnten wir es alles aus uns heraus hervorpressen. Wo wir Erwartungen aneinander haben, als hinge alles nur von uns ab. Natürlich, die Frage, wie reagieren wir darauf, wenn Gott sich uns in irgendeiner Weise zeigt, wer etwas von ihm erkennen könnte, das ist eine wichtige Frage. Da haben wir eine Aufgabe und eine Verantwortung, jeder von uns in unserem Leben. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass alles, was wir bisher mit Gott erlebt haben und von ihm erkennen konnten, uns nur deshalb möglich war, weil er in Gnade solche Kairos-Momente in unser Leben gestellt hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, daraufhin ein Ja zu finden und Schritte zu gehen. Die Gefahr ist, dass wir meinen, es wäre immer Kairos. Es wäre immer ein Moment, wo uns alles verfügbar ist. Und es kann dann dazu führen manchmal, dass wir auch mit Druck miteinander umgehen. Druckvolle Gerichtspredigten einander halten. Weil wir es letztlich voneinander erwarten, dass wir es aus uns heraus einfach mal tun könnten. Wo wir letztlich auch einen Perfektionismus aufeinander legen, als würde vollkommene Heiligung nur an uns liegen. Es ist immer ein Miteinander, dass Gott etwas tut. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat sich uns zuerst offenbart und es wird immer so sein. Und wir reagieren dann darauf. Aber ich weiß es ja gar nicht immer, ob der andere wirklich die Chance dazu hatte, das zu erfassen, was ich vielleicht kurz zuvor erfassen konnte, was mir geschenkt wurde. Wer weiß? Es braucht immer ein Hören auf Gott. In den Momenten, wo wir von Gott her erfassen, es ist gerade ein Moment, ein Kairos-Moment, der vielleicht auch sehr viele betrifft, wo allen eine Chance gegeben wird, ihn zu erfassen, da kann man dann auch sehr gezielt und sehr klar reden und es wird geschehen. Aber da, wo ich aus mir heraus von anderen was einfordere, kann es sein, es verhallt im Raum und es macht Menschen noch resistent gegen Gottes Handeln, gegen sein Wirken. Es kann auch sein, dass Menschen die Gnade gegeben wird, sehr beständig in bestimmten Dingen, auch übernatürlichen Dingen leben zu können. Ja, in Erweckungszeiten, da gibt es auch Menschen, die beständig über Jahre, Jahrzehnte hinweg, ihr ganzes Leben lang in bestimmten geistlichen Dingen leben und stehen können, wo es ihnen anvertraut ist und wo dann immer die Frage ist, kann ich das jetzt von allen erwarten oder nicht? Und was wir letztendlich immer brauchen, ist ein suchendes Herz hin zu Jesus. Dass wir sagen, Herr, ich will einfach in der Lage sein, auf das zu reagieren, was du in mein Leben stellst, was du mir vor die Füße legst, was du an mir tust. Dass wir auch nicht unbarmherzig miteinander werden. Paulus hat mal gesagt in 1. Korinther 4, Vers 5 bis 7, so verurteilt nichts vor der Zeit, da haben wir sie wieder, die Zeit, ne? also verurteilt nichts vor der Zeit, weil bestimmte Dinge, die brauchen Zeit. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir unser Urteil treffen über Menschen, übereinander, vor der Zeit, wo wir einfach zu früh dran sind mit unserer negativen Einschätzung. Mit der Verdammnis, die wir vielleicht sehen hier und da, wo Gott sagt, bleib mal noch ruhig. Es ist noch vor der Zeit. Bestimmte Dinge konnten vielleicht noch gar nicht geschehen. Ja, also verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Er wird es offenbaren, er wird es ans Licht bringen und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Und dann kurz danach heißt es, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Also was haben wir denn, was wir aus uns selbst hervorgepresst hätten? Nichts, sagt Paulus. Was hast du, was du nicht alles empfangen hast? Wie kannst du glauben, dass du einen Vorrang hast vor anderen und dass andere hinterherhängen? Verurteile nicht vor der Zeit, sagt Paulus. Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also als hättest du es aus dir selbst hervorgebracht? Paulus redet hier sehr klar. Er sagt, wir sind von Gottes Gnade abhängig vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und wir brauchen immer wieder ein Ausschau halten nach ihm. Was tut er? Worauf können wir reagieren? Wo ist sein Handeln, sein Reden in unserem Leben? Ich meine, viele von uns, wir kennen doch solche Momente, wo uns mit einmal Dinge klar werden, die wir doch eigentlich schon so oft gehört haben. Und wir haben es einfach nicht erfassen können in der Tiefe. Das geht doch jedem Christen so. Dass wir jahrelang Bibeltexte lesen und irgendwas hören und mit einmal kommt ein Moment im Leben, wo es einem in einer ganz anderen Qualität und Tiefe ins Herz fällt. Und plötzlich kann man es leben. Vorher hat man es vielleicht versucht, aber man hat es nicht hingekriegt. Man hat vielleicht irgendwie in der Ferne unseres Hirns verstanden, ja, das ist eigentlich richtig und das wird schon irgendwie wichtig sein, aber man kann nicht darin leben. Und dann kommt so ein Moment, mit einmal sagt es, mit einmal hat man es erfasst, mit einmal kommt so ein Kairos-Moment, wo man es ergreifen kann und da ist einem die Gnade gegeben, darin zu leben. Und da hätten schon 5 Leute vielleicht kommen können, die uns dort die Bibel um die Ohren hauen und sagen, ist doch logisch, ist doch klar, steht doch alles da. Aber dann kommt erst der Moment, wo es der Geist für uns lebendig macht. Wo nicht nur der Buchstabe da ist, der Recht hat, sondern wo der Geist Gottes in unser Leben kommt und uns die Dinge in der Tiefe zeigt und wo wir es mit einmal leben können. Ich habe auch schon zu Genüge über Dinge gepredigt, die ich noch nicht wirklich verstanden hatte. Wo ich Jahre später merke, wie konnte ich es wagen, überhaupt meinen Mund aufzumachen darüber. Und das Bedauerliche ist, es wird mir mit den Predigten, die ich jetzt zur Zeit halte, mal genauso gehen wahrscheinlich. Wo man später mal merkt, Mann, es ist jetzt noch mal in einer anderen Tiefe. Jetzt kann ich selber noch viel mehr von dem leben, was ich mal von mir gegeben habe. Und es ist einfach so. Ne? Paulus sagt auch in Titus 1, Vers 3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Das heißt, auch Verkündigung, auch das, was man loslässt, das muss eigentlich zu seiner Zeit kommen, nicht zu meiner Zeit. Da braucht man manchmal Geduld, dass man auch nochmal sich zurücknimmt und sagt, es ist mir noch nicht anvertraut, so wie Paulus hier sagt. Aber wenn es einem anvertraut ist, dann mit einmal hat es auch eine Wirkung, dann trägt es durch. Oder viele von euch haben vielleicht auch schon Lebensereignisse erlebt, wo ihr merkt, da war die Zeit mit einmal reif. Plötzlich ging was, was die ganze Zeit vorher noch nicht ging. Also ich weiß zum Beispiel, ich erinnere mich gerne, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, zu dem Zeitpunkt haben wir uns schon 7 Jahre lang gekannt und hatten sogar schon 7 Jahre lang Interesse aneinander. Kann man sich fragen, Mann, was für eine Zeitverschwendung, warum hat man da nicht früher zueinander gefunden? Aber es war so, dass wir die ganzen Jahre immer wieder mit Gott im Gespräch waren darüber, ne? Wen soll ich mal heiraten? Und ich habe immer wieder Gott gefragt und habe die Madalina auch immer wieder mal im Blick gehabt und dachte, Mensch, Gott, wäre das nicht was? Also Mensch, Gott, ja, wäre das nicht was? Und Gott hat sich sehr bedeckt gehalten. Ich habe gemerkt, es war die Tür nicht offen. Er hat auch nicht gesagt, lass bloß die Finger davon, die kann ich echt keinem empfehlen. So auch gar nicht, sondern er hat einfach nichts gesagt dazu. Ich habe gemerkt, es war wie so eine Zurückhaltung und auch insgesamt bei dem Thema Beziehung und so ist nichts passiert. Aber dann plötzlich, nach 7 Jahren, ging es so leicht, ging vieles dann auch so leicht und so schnell, weil die Zeit reif war. Es ist was passiert in der Zwischenzeit. Sowohl an äußeren Lebensbedingungen und Umständen, die dann was ermöglicht haben, aber auch an inneren Prozessen. Ich habe das schon mal in einer anderen Predigt gesagt, dass ich zum Beispiel einmal einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, wie Gott zu mir im Herzen geredet hat und hat gesagt, Robert, so wie du über Frauen denkst, kann ich dir keine von denen anvertrauen. Das hat gesessen. Und das habe ich angenommen, das war so ein Kairos-Moment, wo ich natürlich gefordert war, wie gehe ich denn damit um, wenn Gott mir sowas sagt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gemerkt, Mann, Gott zeigt mir, wo ich da auch schräg unterwegs bin, in meinen Denken, in meinen Vorstellungen, in meinen Erwartungen. Und habe dann gemerkt, wie durch bestimmte Quellen von außen mir auch was zugeführt wurde, wo ich was tiefer verstehen konnte und erfassen konnte. Und kurz danach bin ich mit der Madalina zusammengekommen. Also hat man gemerkt, dann waren Prozesse auch weitergekommen. Dann war die Zeit reif, könnte man sagen. Und wir lesen zum Beispiel im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Alles hat er gut, also gut und schön ist im Hebräischen dasselbe Wort, Tov. Also es ist alles dann gut, wenn es zu seiner Zeit geschieht. Die Dinge werden schön, wenn sie zu seiner Zeit geschehen. Deswegen ist es auch so gut, geduldig zu leben als Christ. Und dass wir da nicht zu übereifrig sind manchmal, sondern dass wir nachfolgen, ihm hinterhergehen und fragen Gott, wohin soll es gehen? Und dann sind wir zusammengekommen, die Madalina und ich. Und ich wollte ihre Mutter kennenlernen. Die hat in Rom gelebt, in Italien, und hatte schon seit einigen Jahren Krebs. Und es war klar, dass ihr Leben nicht mehr lange währt. Und dann war die Frage in dem Jahr, wann können wir sie besuchen? Es war ein bisschen kompliziert mit Urlaubszeiten und so. Und Madalinas Mutter hat gesagt, kommt nicht im Sommer, kommt im Oktober. Dann sind wir im Sommer, bin ich nach Rumänien gefahren, dort mal die andere Verwandtschaft von ihr kennengelernt. Und im Oktober sind wir dann nach Rom, damit ich ihre Mutter treffen kann. Und ich kam dort an, genau einen Tag vor ihrem Tod. Ja, also, und dann war ich bei Madalina, als ihre Mutter gestorben war. Es war ein Timing, ich meine, bei einer über 4-jährigen Krankheitsgeschichte, wo sie zwischendurch immer wieder hätte sterben können, das kann man ja so nicht planen, ein halbes Jahr vorher, dass man sagt, okay, dann fahre ich halt dorthin in dem Moment, wenn Madalina mich auch braucht, weil ihre Mutter dort stirbt, sondern es war von Gott her eine Zeit. Bei Paulus heißt es auch, er selber sagt, die Zeit meines Hinscheidens, also meines Sterbens steht bevor, Kairos steht hier, die Zeit, der Kairos-Moment seines Todes sogar, wusste Paulus auch, es kommt bald. Also Leben und Tod ist in Gottes Hand. Und das, was er tut in unserem Leben, das baut aufeinander auf. Und er weiß, was vorher noch geschehen muss und was wichtig ist und in welchen Momenten es auf was ankommt. Wir können es nicht überblicken. Und es würde uns auch wahnsinnig machen, wenn er uns das vorher immer alles schon sagen würde. Ich habe immer so getickt, dass ich am liebsten schon 10 Jahre im Voraus wissen wollte, was dann kommt. Dass ich zielgerichtetes anvisieren kann. Aber viele Sachen wird uns Gott nie 10 Jahre vorher sagen. Weil wir gar nicht an dem Punkt wären, ein Ja dazu zu finden, was in 10 Jahren mal kommt. Aber wenn es dann dran ist, in 10 Jahren, wird man Prozesse durchgemacht haben, die einen dann fähig machen, in dem zu leben, was in 10 Jahren kommt. Dann ist die Zeit reif. Aber vorher, wir würden es ablehnen, vieles, was Gott vielleicht für unser Leben vorhat. Weil wir denken, also weil wir was anderes im Blick haben, was wir uns jetzt besser vorstellen und anders vorstellen. Und wie gut Gottes Wege dann sind, das kriegt man meistens 5 bis 10 Jahre hinterher mit. Das, Viktor Frankl, ein jüdischer Psychiater, der im KZ war, von dem hatte ich das vor kurzem gelesen, der sagt, die meisten Dinge, die kannst du erst 5 bis 10 Jahre danach bewerten, ob das gut war oder nicht gut war. Und dann ergibt es plötzlich Sinn. Da merkt man dann manchmal, dass es Gottes Zeiten waren und dass es gut war, manchmal gewartet zu haben und dass was reif werden kann. Und sowas kann auch mit der ganzen Gesellschaft, mit der ganzen Welt so sein, dass es auch Kairos-Momente gibt für die ganze Gemeinde Jesu oder für ganze Gesellschaften. Man kann sich manchmal nur wundern, bestimmte Themen in der Geschichte, dass die zu bestimmten Zeiten mit einmal landen und durchgehen und in anderen Zeiten nicht. Zum Beispiel das ganze Thema der Sklaverei. Da agieren die in der Bibel ja auch damit. Und das war so verfestigt in der Gesellschaft, dass keiner den Versuch unternimmt, in der Bibel grundsätzlich das Prinzip der Sklaverei mal ganz kategorisch abzuschaffen. Paulus regelt dann noch ein bisschen, okay, wenn ihr nun schon mit Sklaverei zu tun habt, dann macht es wenigstens auf christliche Weise. Also wie die Sklaven und die Herren miteinander umgehen, da reguliert er dann, dass es wenigstens um des Herrn willen alles geschieht und dass man Jesus damit hineinnimmt. Aber erst viele, viele, viele hundert Jahre später kommt dieses Thema auf den Plan und es geht durch und es landet in den Herzen der Völker, kann man sagen, dass Sklaverei im großen Stil abgeschafft wird. Was von Anfang an klar war, Gott hat die Welt nicht geschaffen, hat nicht Adam und sieben Sklaven dazu geschaffen, sondern es gab keine Sklaverei und dass einer über den anderen herrscht. Das war nie im Gottes Sinn. Aber dann kommt dieser Zeitpunkt und interessanterweise so ein Kairos-Moment, wo plötzlich große Teile der Gesellschaften das erkennen konnten, kam durch einen Roman. Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe hat damals diesen Roman geschrieben, wo es auch um Sklaverei ging in Nordamerika. Und es war wie ein Reden Gottes, was die normale Bevölkerung erfassen konnte. Egal wie fromm oder nicht fromm sie waren. Und es ging in die Herzen rein. Es war zumindest eines der Werkzeuge, wo mit einmal das Thema dann vorankam. Oder die Reformation. Neben allem, was da auch unglücklich und nicht gut gelaufen ist. Aber es sind ja auch wichtige Dinge geschehen in der Reformationszeit. Na, dasselbe oder manches von dem, was Luther dann gemacht hat, hat Jan Hus 100 Jahre vorher auch schon probiert. Und es war die Zeit nicht reif. Der ist in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und dann vergehen 100 Jahre und mit einmal geht das Ding durch. Und man merkt, die Zeit ist ran. Und du kannst es vorher versuchen, wie du willst. Und auch der Einsatz für das Gute wird auch von der Ewigkeit her gesehen, nicht umsonst sein. Aber es gibt Momente, da geht es mit einmal durch. Und da kann ich mich vorher aufregen, wie ich will, warum die das alle nicht erfassen und warum das nicht 100 Jahre vorher schon geht. Aber es nützt nichts. Wir müssen vorangehen und annehmen, dass manches auch seine Zeit braucht. Oder auch die Aufarbeitung der Shoah, also des Holocausts, dieser furchtbaren Vergehen an den Juden. Es gab so einen Moment eigentlich dann, so richtig eigentlich in den 90ern, wo man gemerkt hatte, so 80er, 90er kam das dann auf, wo es nochmal in einer ganz anderen Intensität plötzlich gelandet ist, dieses Bewusstsein. Und ein Element in dem Ganzen war zum Beispiel der Film Schindlers Liste von Steven Spielberg. Ein jüdischer Regisseur, Hollywood hat mitgeholfen. Und man merkt, Gott bemächtigt sich verschiedenster Werkzeuge, die Menschen nun mal verstehen. Wenn Gott in mein Leben hineinredet, dann redet er in einer Weise, wie ich ihn verstehen kann. Das kann sehr speziell sein, wo jeder andere sagen würde, was soll das denn sein? Wie kann man denn da Gott drin erkennen? Aber ich verstehe es. Wenn Gott ganze Gesellschaften erreichen will, dann wird er in einer Weise reden, wie nun mal die Gesellschaft es versteht. Dann gibt es Kairos-Momente, wo ganz viele mit einmal die Chance haben, dazu Ja zu sagen oder Nein. Und dann gibt es Zeiten, da geht es mit einmal durch. Da geht vom Reich Gottes her etwas voran. Und da nutzt Gott auch die unterschiedlichsten Werkzeuge. Und ich glaube, dass wir auch in unserer Zeit immer wieder solche Kairos-Zeiten haben, wo Gott an bestimmte Themen rangeht, gesellschaftlich, in der Gemeinde Jesu. Ob das nun das Thema des Missbrauchs ist, wo halt was hochkommt, mit einmal mit Kraft, du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Und die Kirchen sind erschüttert. Und es erbebt regelrecht was im Leib Jesu und im Land. Oder bei anderen Themen, man merkt, es ist jetzt einfach da, du kommst nicht dran vorbei. Und du musst damit umgehen. Und genauso kann es in unserem Leben sein, es gibt Momente, da erbebt plötzlich was und man kommt nicht dran vorbei. Es sind Gottesmomente. Kairos-Momente, wo man herausgefordert ist, eine Gott zugewandte Entscheidung zu treffen. Wo wir herausgefordert sind, mit den Erschütterungen oder mit den Ereignissen umzugehen und da ein Ja oder Nein dazu zu finden. Und Jesus darin zu erkennen. Und es ist so wichtig, wie wir auf diese Dinge im Herzen reagieren. Ob wir Gott in den Dingen annehmen oder ablehnen. Es wird immer eine Frucht tragen, zum Segen oder zum Fluch, zum Heil oder zum Gericht. Also wenn man solche Momente zum Beispiel auch, wo man mit einmal die Schuld erkennt, die wir an den Juden auf uns geladen haben, wenn ich solche Momente ablehne und sage, es geht mich nichts an oder es war sogar richtig so, es wird eine Frucht tragen. Es wird sich was verfinstern im Leben. Und genauso, wenn ich diese Momente annehme und sage, ich erkenne hier, dass Gott zu mir spricht und es hat was mit mir zu tun und mit meiner Sicht auf sein Volk, nur um dieses Beispiel zu nennen, dann wird Licht kommen in unser Leben. Dann wird was von seinem Reich aufgehen. Und da ist jeder von uns persönlich gefragt. Und damit will ich auch zum Ende kommen. Wir persönlich sind nicht verantwortlich dafür, solche Gottesereignisse zu kreieren in unserem Leben. Oder Gott unter Druck und unter Zwang zu setzen. Aber wir sind da verantwortlich, dass wir selbst darauf reagieren, wenn er an uns handelt und zu uns spricht. Wir sind nicht dafür verantwortlich, im Leben anderer solche Gottesmomente künstlich hervorzubringen, auf unsere Weise, zu unseren Zeitpunkten, sondern wir sind dazu berufen, auf das zu reagieren, wo Gott uns zum Segen machen will für andere. Wo sich etwas bietet, eine Gelegenheit bietet. Und da dann ein Ja dazu zu finden, da zur Stelle zu sein, zu sagen, jetzt bin ich da, Gott, du kannst mich gebrauchen. Ich kann auch nicht die Verantwortung für mein eigenes geistliches Wachstum abgeben, weil die Kirche so schlimm ist und meine Familie so schlimm ist und die Gesellschaft so schlimm ist und alles so verdorben ist. Kein Wunder, dass ich hier nicht vorankomme geistlich und mein eigenes Leben nicht aufblüht, weil ich bin in so einer schrecklichen Umgebung. Das ist Unsinn. Unter den Königen Israels damals, da hat man fast in jeder Generation eine totale Kehrtwende vom Götzendienst zur Gottesverehrung oder wieder zurück zum Götzendienst. Und das sind Familiengeschichten. Das ist Vater und Sohn und Enkel. Die legen voll die Kehrtwende ein, obwohl sie in einem System, in einer Familie, in einer Umgebung aufgewachsen sind mit einer ganz bestimmten Prägung. Und die entscheiden sich trotzdem, einen anderen Weg zu gehen. Sie reagieren trotzdem teilweise auf die Kairos-Momente Gottes. Wir sind kein Opfer irgendeines Systems, irgendwelcher Umstände oder unserer Umgebung, sondern wir sind fähig und berufen dazu, auf das zu reagieren, was Gott in unserem Leben tut. Egal wie groß oder wie klein es ist, und er wird zu uns sprechen, sodass wir ihn verstehen können. Auch wenn es anders aussieht als bei anderen, er wird sich uns bemerkbar machen und wir sind in der Lage, darauf zu reagieren. Das kostet manchmal was, das ist manchmal überraschend, manchmal merkt man erst danach, dass es Gott war. Aber es braucht ein Gott suchen. Und Gott suchen bedeutet ganz praktisch nicht zuerst, dass ich ihn zum Handeln zwingen will, seine Kraft herbeizwinge, ihn zur Aktivität treiben möchte, damit er endlich mal loslegt, sondern Gott zu suchen heißt, die Augen offen zu halten für sein Handeln, sein Reden, seine Anwesenheit. Dass ich auf diese Kairos-Momente reagiere, in denen er sich mir zeigt, sich mir offenbart, zu mir spricht, mir eine Tür öffnet, etwas geschehen lässt, sich zu erkennen gibt, indem ich mich ihm immer wieder zuwende in diesen Momenten, in dem Geschehen meines Alltags und auch in den großen Zusammenhängen meines Lebens. Die Augen offen halten, suchend unser Leben und die Umstände suchend betrachten, wo ist Jesus darin zu finden gerade. Und dann ihm hinterherzugehen. Sucht mich, dann werdet ihr leben, sagt der Prophet Amos. Und Paulus sagt zweimal im Epheserbrief und im Kolosserbrief, kauft die Zeit aus, und da steht Kairos, ne? Kauft diese Kairos-Momente aus. Reagiert darauf, Gott zugewandt. Sucht ihn. Und ich möchte beten, dass Gott uns das schenkt und wir das in vielfacher Weise noch erleben werden. Jesus, wir brauchen es, dass du ganz neu in unser Leben hineinsprichst und dich uns zeigst und dass wir verstehen, wie dein Reden aussieht für uns. Und ich bitte dich, dass du uns ja tatsächlich auch den Himmel öffnest, dass du uns neue offene Türen schenkst in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit und dass wir nicht ignorant dir gegenüber sind oder arrogant. Ich bitte dich, dass wir nicht selbstbezogen leben, sondern dass wir Gottsucher sind, dass wir Nachfolger sind. Herr, sprich zu uns und offenbare dich uns in neuer Weise. Und wir bitten dich das auch für deine ganze Gemeinde auf dieser Welt und in unserem Land, dass du neue Kairos-Momente schenkst, wo geistliches Leben durchdringt, wo es landet, wo es angenommen werden kann. Wir bitten dich, dass für unsere Gesellschaft, dass ein neues Aufschauen zu dir möglich wird, dass du in deiner Gnade kommst, Herr. Und wir bitten dich für uns ganz persönlich, dass wir uns nicht aufhalten lassen von den Sorgen des Alltags, die wie Dornen alles überwuchern, was du tust. Dass wir uns nicht aufhalten lassen von vielleicht einer Umgebung, die uns nicht lieb ist in manchen Bereichen. Sondern Herr, dass wir aufschauen zu dir, zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dass wir dich nicht aus den Augen verlieren und dass wir dein Handeln richtig zu deuten wissen. Schon morgen und in den nächsten Tagen bitte ich dich, Herr, dass du uns neue Gnade zuteil werden lässt und wir dir entgegenlaufen können. Amen.